Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Religionen, in der sich alles um den Islam dreht. Die Muslime haben ihren Fastenmonat Ramadan begonnen und zwar unter ganz besonderen Bedingungen in diesem Jahr. Darüber möchten wir sprechen. Außerdem erfahren Sie, was die Ausbreitung des Coronavirus in der Türkei möglicherweise mit Religionsausübung zu tun hat.
Die Moscheen hätten mindestens eine Woche früher geschlossen werden müssen, denn an jenem Freitag waren alle Pilger in den Moscheen. Die waren gerade aus Mekka zurück, wo die Kaaba wegen Seuchengefahr geschlossen wurde. Wenn jemand von der Pilgerfahrt zurückkommt nach Anatolien, dann empfängt er erst einmal massenhaft Besucher. So ist es Brauch. Und obendrein ist es Brauch, dass die Pilger ihren Besuchern den Segen erteilen, indem sie ihnen mit der Hand über das Gesicht streichen. Da freut sich der Virus.
Das sagte der türkische Fernsehprediger Ahmet Mahmut Ünlü kürzlich in einem Interview. Die Pilgerfahrt nach Mekka ist zentral für muslimische Gläubige. Wie die Hafenstadt Jeddah jahrhundertelang davon geprägt wurde, das erfahren Sie dann im zweiten Teil unserer Sendung. Vom Morgengrauen bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Das ist die Pflicht gläubiger Muslime im Ramadan. Dazu gehört aber dann auch, nach Sonnenuntergang im Kreis der Großfamilie ausführlich zu essen, Verwandte und Freundinnen zu besuchen, zu besonderen Gebeten vielleicht auch nochmal in die Moschee zu gehen. In diesem Jahr ist alles anders. Die Moscheen sind hierzulande vorerst geschlossen. Und wie Gläubige den Ramadan trotzdem begehen können, das kann Munib Dukali erzählen. Imam ist er in der El-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg und er ist im Rat der Islamischen Gemeinschaften von Hamburg, der Schura, für den interreligiösen Dialog zuständig. Ich habe ihn bei unserem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben, zunächst gefragt, wie können Sie denn Ihre Gemeinde jetzt im Ramadan überhaupt begleiten, wenn die Moschee geschlossen ist?
Die Krise der Corona hat uns stark herausgefordert. Die Gemeinde begleite ich persönlich weiter online durch Video- und Live-Aufnahmen in den sozialen Medien. Aber auch ich nehme Kontakt zu den Mitgliedern über E-Mail und Telefon auf.
Aber beten können die Menschen ja alleine zu Hause. Also da ist es nicht nötig, dass sie das Gebet anleiten, sondern das weiß ja eigentlich auch jeder Muslim und jede Muslima, wie sie alleine beten kann. Es gibt aber diese besonderen Gebete im Ramadan, Tarawih nach dem Sonnenuntergang. Machen das die Menschen dann auch allein zu Hause oder wie funktioniert das wohl?
Der Vorteil im Islam, dass die Gemeinschaftsgebete nicht unbedingt in der Moschee verrichtet werden müssen. Also jeder Muslim kann das Gebet individuell alleine zu Hause oder in Gemeinschaft mit seiner Familie beten. Die große Herausforderung haben wir beim Freitagsgebet. Da müssen wir leider auf die Freitagspredigt und somit auch auf das Freitagsgebet verzichten und beten stattdessen das Mittagsgebet zu Hause. Wir als Imame leiten aber dann die Predigt und schicken das entweder live oder über die sozialen Medien an unseren Mitglieder. Dann haben wir in dem Monat Ramadan das Tarawih-Gebet. Das ist ein freiwilliges Gebet, das die Muslime in dem Monat Ramadan in Gemeinschaft beten. Das macht auch den Monat Ramadan besonders, weil es die Muslime zusammenbringt. Dieses Gefühl des Zusammenhaltes und der Nächstenliebe auch stärkt. Dieses Jahr müssen wir leider dieses Gebet auch zu Hause beten.
Sie sagen schon, das bringt die Muslime zusammen. In Ihrer Gemeinde beten Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Sie selbst haben einen tunesischen Hintergrund. Es gibt Menschen aus Zentralafrika, aus Kosovo, habe ich gelesen. Zerfällt die Gemeinde jetzt vielleicht auch wieder mehr in diese unterschiedlichen Herkunftsgruppen, weil man sich eben nicht mehr regelmäßig beim Gebet trifft? Oder fühlt man trotzdem diese starke Verbundenheit?
Durch die Religion fühlen sich die Muslime natürlich diese starke Gebundenheit, da sie ja eine gemeinsame Gottesdienst nachgehen müssen. Die Nationalität spielt hier nicht so eine große Rolle bei der Gottesdienste in dem Monat Ramadan, es sei denn bei der Essenskultur.
Und wie ist das eben, dieses gemeinsame Essen nach einem entbehrungsreichen Tag? Das ist ja eigentlich ein total wichtiger Moment. Kann man den irgendwie auch virtuell teilen? Kann man sich das vorstellen? Man macht da einen FaceTime mit seiner Familie sonst wo oder mit den Nachbarn, zu denen man gerade mal nicht rübergehen kann, und beginnt gemeinsam das Essen nach dem Fasten?
Ja, auf die Idee sind wirklich einige Muslime draufgekommen. Sie haben sich überlegt, virtuell Fastenbrechen zu organisieren, zusammen zu essen. Man kann aber auch natürlich zu Hause mit der eigenen Familie das Fasten brechen. Das wird meiner Meinung nach dieses Gefühl der Gemeinsamkeit auch ein bisschen schwächen für einige, die alleine leben.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man sollte jetzt eben doch nicht fasten, weil möglicherweise doch das Immunsystem geschwächt ist, weil der Rachen ausgetrocknet ist, wenn man den ganzen Tag nichts trinkt. Ich weiß, die großen Autoritäten wie die Al-Azhar-Universität hat gesagt, nein, also man soll doch fasten, es bleibt diese Pflicht. Aber es gibt eben Stimmen wie den Osnabrücker Islamexperten Rauf Celan, der hat gesagt, gerade Imame und islamische Theologen hätten die Aufgabe, Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie eben krankheitsanfällig sind oder so, sollten Sie doch auf das Fasten verzichten. Machen Sie das in Ihrer Gemeinde? Sagen Sie den Gläubigen, überlegt euch nochmal, ob es wirklich richtig ist?
Die Pflicht des Fastens bleibt für die Allgemeinheit, es sei denn, man ist krank oder durch den Virus infiziert, dann sollte man natürlich in dem Falle diese Erleichterung nehmen und auf das Fasten verzichten. Dies bestätigen aber nur die Ärzte in dem Falle. Der Imam kann nicht sagen, ob die Person fasten kann oder nicht. Der Imam kann die Möglichkeit geben, also die religiösen Texte und die Fatwas erklären. Aber wer in dem Falle sagt, ob die jeweilige Person fasten kann oder nicht, ist in dem Falle der Arzt.
Und das heißt, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, selbst gesund und jung, aber sagt, ich habe zu Hause alte Eltern, mir ist das zu riskant, ich will nicht fasten, um nicht möglicherweise Überträgerin zu sein. Was sagen Sie dieser Person dann?
Sie soll trotzdem versuchen zu fasten, es sei denn, man hat die Befürchtung, ist sehr groß. So kann man dann das Fasten brechen. Aber einfach aus Ängste zu sagen, nein, ich faste nicht oder ich habe Eltern zu Hause, die zur Risikogruppe gehören, da sollen dann in dem Falle die Eltern von dem Fasten befreit werden und nicht die jüngere Person.
Gibt es denn unter Muslimen auch eine Diskussion darüber, ob jetzt diese Corona-Pandemie als Zeichen Gottes, als Strafe Gottes möglicherweise interpretiert werden sollte? Also in christlichen Kreisen gibt es da durchaus Stimmen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, bleiben wir mal lieber auf dem Boden der naturwissenschaftlichen Tatsachen. Wie ist da Ihre theologische Haltung?
Der Islam betrachtet solche Schicksalsschläge und Krankheiten als Prüfung Gottes. Gott prüft uns mit dem Guten und mit dem Schlechten. Einerseits, damit die rechtschaffenen Menschen ihren Glauben prüfen und so wie es in einer Überlieferung heißt, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten, dann die Nächstbesten, dann die Nächstbesten. Dann gibt es eine Prüfung für die Menschen, die etwas schwächer im Glauben sind, damit Gott sie von ihren Sünden befreit. Und so heißt es auch in einer prophetischen Überlieferung, dass Gott seine Diener prüft, bis sie sündenfrei werden. Trotzdem gibt es im muslimischen Volksglaube die Idee der Strafe, dass Gott uns bestraft. Ich neige zu der theologischen Meinung, die sagt, das ist eine Prüfung Gottes.
Aber selbst die Idee einer Prüfung führt doch ganz schnell dazu zu fragen, wie kann Gott das zulassen, dass so viele Menschen sterben? Also ist das nicht eine ganz schwierige Diskussion? Führen Sie die manchmal mit Ihren Gläubigen?
Die Diskussion gibt es tatsächlich auch in den Gemeinden. Wie lässt Gott das zu? Aber wir Muslime glauben stark daran, dass Gott uns erschaffen hat und er weiß das Beste für uns. Der Mensch kann das vom Anfang an nicht nachvollziehen. Im Koran heißt es, vielleicht ist euch etwas zuwider, während es für euch gut ist.
In früheren Jahren, habe ich gelesen, verkehrten auch Salafisten in ihrer Moschee. Sie haben sich da deutlich davon abgegrenzt. Ist jetzt eine Zeit, wo die vielleicht auch wieder ein bisschen Oberwasser bekommen und eben mit solchen Argumenten wie Strafe Gottes und hier alles ganz sündig nochmal sich lauter zu Wort melden?
Nein, eigentlich nicht. Die Probleme, die wir damals mit den salafistischen Jugendlichen hatten, waren eigentlich Jugendliche, die weit weg von der Religion sind und nicht in ihrer Familie oder in ihrem Kreis den Islam gelebt haben. Und deswegen sind sie in diese Schiene geraten.
Und Sie haben jetzt nicht den Eindruck, dass in den sozialen Medien salafistische Stimmen gerade mehr Zulauf hätten oder sich lauter zu Wort melden würden in diesen Zeiten?
Doch, die versuchen natürlich, die versuchen das auch, indem sie Themen, die alle Muslime beschäftigen, anzusprechen. Ich habe einige salafistischen Prediger in den sozialen Medien gesehen, die zum Beispiel versucht, Jugendliche zu erreichen, indem sie das so gedeutet haben, das ist die Strafe Gottes und wir sollen zu Gott zurückkehren. Einige haben versucht, auch sogar die Notlage der Moscheen zu nutzen und haben zu Spendenaufrufe gerufen und haben gesagt, dass sie die Moscheen helfen können.
Und Sie rufen zu Spenden ganz direkt für Ihre Gemeinde oder für die muslimischen Gemeinden in Hamburg auf, weil Sie eben jetzt momentan Einbrüche haben, denn wenn keine Menschen zum Gebet kommen, fließen auch weniger tägliche Spenden in die Moschee?
Ganz genau, die Moscheen werden hauptsächlich durch oder ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, die am Freitag gesammelt werden, finanziert. Und dadurch, dass keine Gebete, keine Gottesdienste mehr stattfinden, sind weniger Spenden reingekommen.
Das heißt, Sie hoffen jetzt wahrscheinlich auch darauf, dass die Regelungen bald gelockert werden und die Moscheen wieder öffnen können. Dann werden Sie aber wahrscheinlich auch ein Hygienekonzept und so weiter vorlegen müssen. Was müssen Sie denn dann verändern? Müssen Sie dann Karrees auf den Moscheeteppich malen, damit die Leute im richtigen Sicherheitsabstand beten?
Wir hoffen auf die Lockerungen, aber an erster Stelle ist für uns die Gesundheit der Menschen wichtiger. Wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir den Gebetsteppich in der Moschee mit dem Sicherheitsabstand verzeichnet haben. Wir haben uns mit Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel ausgerüstet und bereiten uns davor. Wir werden auch die Zahl der Besucher begrenzen müssen.
Und die Zahl der Besucher beschränken, Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, bis zu 700 Menschen kommen zu Ihnen zum Freitagsgebet. Wie viel können Sie denn mit Sicherheitsabstand überhaupt dann in Ihrer Moschee unterbringen?
Mit dem Sicherheitsabstand werden wahrscheinlich maximal 150 Personen sein.
Und meinen Sie, Sie müssen dafür dann einen Sicherheitsdienst engagieren, der die Leute an der Tür abweist? Oder wie werden Sie das organisieren können?
Genau, einen Sicherheitsdienst können wir leider nicht bezahlen, aber wir werden aus dem Vorstand Leute vor der Tür stellen müssen, die darauf achten.
Nun gehört es ja auch zum muslimischen Gebet, sich davor rituell zu waschen. Das ist wahrscheinlich hygienisch gesehen auch schwierig. Wie wäre das dann? Könnte man auch ein Gebet machen ohne die rituelle Waschung davor?
Darauf haben wir uns auch vorbereitet, indem wir die Muslime aufgefordert haben, also die Besucher aufgefordert haben, sich zu Hause zu waschen. Wer natürlich keine rituelle Waschung mehr hat, hat die Möglichkeit, mit Stein auf die rituelle Waschung zu deuten. Also indem man diesen Stein anfasst oder die Wand anfasst und auf die rituelle Waschung andeutet. Also auch das ist eine Erleichterung, die schon längst im Islam bekannt ist.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass muslimische Gläubige sich mit Seuchen beschäftigen müssen. Gehen Sie manchmal zurück in die Geschichte und schauen, was früher da für Maßnahmen ergriffen wurden?
Genau, wenn wir in die Geschichte schauen, dann lesen wir, dass die Muslime schon mal eine Pest erlebt haben. Der Prophet hat auch einige Aussagen gesprochen, Empfehlungen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wie zum Beispiel, er sagte, wenn die Pest in einer Stadt kommt, so dürft ihr diese Stadt nicht verlassen. Und wenn die Pest nicht in eure Stadt ist, dann dürft ihr nicht zu der Stadt, wo die Pest sich befindet, einreisen.
Also auch die frühen Muslime kannten schon Kontaktbeschränkungen und Quarantäne. Vielen Dank, Munib Dukali, Imam der Al-Iman-Moschee in Hamburg-Harburg und im Rat der Islamischen Gemeinschaften von Hamburg der Schura, beauftragt für den interreligiösen Dialog. Die Türkei zählt zu den Ländern, die schwer von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das könnte auch etwas mit der Mehrheitsreligion dort zu tun haben und vor allem mit der Behörde, die für alle Fragen und Belange des Islam zuständig ist. Das Religionsamt, Dianet genannt, steht in der Kritik, weil es eben seiner Verantwortung in der Pandemie nicht gerecht geworden sein soll. Susanne Güsten berichtet aus Istanbul.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Freitagsgebet in der Moschee des Präsidentenpalastes in Ankara. Ein Gebet, um das es noch viel Ärger geben sollte. Nur ein paar geladene Gläubige knieten an jenem letzten Freitag im März in großen Abständen auf dem Teppich. Die Predigt hielt Ali Erbasch, der Direktor des staatlichen Religionsamtes der Türkei, das den Gottesdienst im Livestream übertrug.
Werte Brüder, wegen der Pandemie können wir das Freitagsgebet leider nicht zusammen in den Moscheen des Landes begehen. Aber um unsere Mitbürger zumindest ein wenig zu trösten, werden wir bis auf Weiteres hier in der Moschee des Präsidentenpalastes mit einigen wenigen Gläubigen das Freitagsgebet begehen.
Als Chef des staatlichen Religionsamtes ist Erbasch der oberste Glaubenshüter der Türkei. Er gebietet über eine gewaltige Behörde mit einem Milliardenbudget und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Amt heuert und feuert die Imame in allen Moscheen des Landes. Es schreibt die Predigten, errechnet die Gebetszeiten und kontrolliert durch seinen hohen Glaubensrat sowohl die Deutungshoheit über den Islam in der Türkei als auch den religiösen Alltag der türkischen Muslime. Auch für die Pilgerreise nach Mekka, die jeder Muslim einmal im Leben machen sollte, ist das Amt zuständig. Sowohl für die große Hadsch als auch für die kleine Pilgerfahrt, die sogenannte Umra, von der kürzlich 25.000 türkische Gläubige zurückkehrten. Von der Verlosung der knappen Kontingenzplätze über die Impfungen bis zur Reiseleitung nimmt das Amt alles in die Hand. Und da habe es in der Coronavirus-Pandemie gründlich versagt, kritisierte der Oppositionsabgeordnete Engin Altay das Religionsamt im Parlament.
Von den 25.000 Mitbürgern, die auf der Umra waren, sind 13.000 völlig unkontrolliert ins Land zurückgekehrt. Die übrigen 12.000 sind nur teilweise kontrolliert worden. Das ist leider der Grund, dass das Coronavirus sich in unserem Land so schnell und weit verbreiten konnte. Amtlichen Zahlen zufolge handelt es sich etwa in der Provinz Isparta bei 245 von 268 Infizierten um Rückkehrer von der Umra. Das sind Zahlen des Gesundheitsministeriums. Ähnlich sieht es in allen 81 Provinzen der Türkei aus. Es ist offenkundig, dass hier das Risiko nicht erkannt wurde, dass keine Vorkehrungen getroffen wurden, dass wir es hier mit Fahrlässigkeit im Amt zu tun haben.
Und mehr noch, legte Altay nach.
Als die Gesundheitskontrollen auf den Flughäfen begonnen haben, da haben die Beamten des Religionsamtes den zurückkehrenden Pilgern vor der Landung fiebersenkende Mittel verabreicht, damit sie die Thermalkameras ungehindert passieren konnten. Das ist einfach eine Schande.
Ein schwerer Vorwurf, den das Religionsamt kategorisch zurückwies. Seine Mitarbeiter hätten niemals fiebersenkende Mittel verteilt. Weitgehend unbestritten ist aber, dass die unkontrollierte Rückkehr der Pilger ein Fiasko war. Und das sei nicht der einzige Fehler des Religionsamtes in der Krise gewesen, meinen Kritiker. Erst viel zu spät habe sich das Amt im März durchgerungen, die 80.000 Moscheen im Land zu schließen, sagte der populäre Fernsehprediger Ahmet Mahmut Ünlü in einem Fernsehinterview.
Bir cuma evvel kapatılmalıydı çünkü
die Moscheen hätten mindestens eine Woche früher geschlossen werden müssen, denn an jenem Freitag waren alle Pilger in den Moscheen. Die waren gerade aus Mekka zurück, wo die Kaaba wegen Seuchengefahr geschlossen wurde. Wenn jemand von der Pilgerfahrt zurückkommt nach Anatolien, dann empfängt er erst einmal massenhaft Besucher. So ist es Brauch. Und obendrein ist es Brauch, dass die Pilger ihren Besuchern den Segen erteilen, indem sie ihnen mit der Hand über das Gesicht streichen. Da freut sich der Virus.
Erst 3 Tage nach jenem Freitag, den 13., entschied das Religionsamt, die Freitagsgebete bis auf Weiteres auszusetzen. Die Moscheen blieben zwar zunächst offen, doch das ging auch schief. Wütende Gemeindemitglieder griffen Imame an, die das Gebet nicht mehr leiten durften. Seither rufen die Muezzine von den Minaretten zum Gebet zu Hause auf. Das Religionsamt verfiel unterdessen auf die Idee mit dem Freitagsgebet im Präsidentenpalast, das stellvertretend für alle Gläubigen im Land stattfinden sollte. Auch das ein Fehler, meinte der Reformtheologe Ihsan Eliacik im Internet-Fernsehprogramm Mediascope.
Solch ein Freitagsgebet darf es im Islam nicht geben. Das Freitagsgebet muss allen Gläubigen offenstehen. Daran muss jeder Gläubige teilnehmen können, der gerade des Weges kommt. An einem von der Öffentlichkeit abgeschirmten Ort mit ausgesuchten Teilnehmern zu beten, das geht nicht.
Das sahen viele Gläubige ähnlich. Einen öffentlichen Aufschrei der Empörung gab es in der Türkei, als die Bilder vom Gebet in der Palastmoschee durch die Medien gingen. Weniger getröstet als vielmehr verhöhnt fühlten sich viele Muslime vom Anblick des obersten Glaubenshüters, der ihnen das Freitagsgebet verwehrte und sich selbst von dem Verbot ausnahm. Das Religionsamt hat es kein zweites Mal versucht. Selbst im Ramadan bleiben jetzt alle Moscheen im Land geschlossen, auch die im Präsidentenpalast.
Also zumindest anfangs ein ziemlich ungeschicktes Krisenmanagement bei der türkischen Religionsbehörde, Susanne Güsten berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vom sogenannten Islamischen Staat hört man ja in letzter Zeit wenig. Aber die Terrororganisation ist noch lange nicht besiegt, auch wenn manche Politiker das gern behaupten. Die schreckliche Faszinationskraft des IS war allerdings besonders groß, als er ein eigenes Territorium beherrschte im Irak und Syrien, sein sogenanntes Kalifat. An diese Zeit erinnert jetzt eine Netflix-Serie und sorgt damit auch dafür, dass die Extremisten nicht ganz in Vergessenheit geraten, meint Christian Röther.
Allt kommer bli bra, Latifa. Nu ska vi ner på stan och så ska vi träffa din favorit, Tine.
Im Islamischen Staat spricht man Schwedisch. Zumindest diejenigen Frauen und Männer, die im Fokus der schwedischen Netflix-Serie Kalifat stehen. Manche können kaum oder gar kein Arabisch und können sich im Islamischen Staat daher nur schwer verständigen. Es hat fast schon etwas Surreales. Die syrische Wüste, die ärmliche IS-Hauptstadt Raqqa und dazu die nordeuropäische Sprache. Durch Sprache und Protagonisten wird so unmittelbar deutlich, der Islamische Staat ist auch europäisch geprägt.
Die multiethnische Zusammensetzung sowohl derer, die sich radikalisieren, als auch die, die durch die Radikalisierung leiden und dagegen kämpfen, diese Differenzierung ist der Serie meines Erachtens ganz gut gelungen.
Hasim Fuad ist Islamwissenschaftler und arbeitet in Bremen als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Verfassungsschutz. Er befasst sich seit Jahren mit Islamismus, Terrorismus und Radikalisierung und auch mit den Gegenmaßnahmen.
Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass diese Serie verwendet wird als ein Element in einem weiter umfassenden Aufklärungskonzept über Gefahren von Radikalisierung, Sensibilisierung für Eltern, für Lehrer, für sonstige Personen, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten.
Worum also geht es in Kalifat? Es gibt zwei Schauplätze. Zum einen Raqqa. Das Leben dort ist brutal und entbehrungsreich. Pervin, eine Schwedin mit türkischen Wurzeln, plant ihre Flucht. Ihr Ehemann Hussam, ebenfalls Schwede, kämpft für den IS. Doch er ist psychisch labil und offenbar traumatisiert.
Ich sehe sie die ganze Zeit. Ihre Gesichter, sie erscheinen mir. Ich habe doch nichts falsch gemacht.
Nein, du hast absolut nichts falsch gemacht.
Keine Ahnung, dass das Kinder waren.
Ja.
Das wusste ich nicht.
Der zweite Schauplatz ist Schweden. Die Handlungen werden parallel erzählt. Der schwedische Plot zeigt unter anderem, wie drei Teenagerinnen für den IS angeworben werden. Mit Indoktrinierung, Tricks und Lügen.
Das ist Raqqa, die Hauptstadt. Dort wohne ich. Das Angebot dort ist so vielseitig, das Essen ist fantastisch. Alles schmeckt so gut. In Raqqa fühlst du dich Gott näher als irgendwo sonst.
Ich fand, dass die Frauennetzwerke ganz gut dargestellt waren, vor allem auch wie Mädchen oder junge Frauen manipuliert und hinters Licht geführt wurden und dann die Kontrastierung dessen, was ihnen versprochen wurde, mit der Realität vor Ort, dass es eben alles andere als ein Paradies ist.
Meint Hasim Fuad. Auch junge Schweden ohne islamischen Familienhintergrund werden in der Serie für den IS rekrutiert. Für den Islamwissenschaftler ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
Das hat, finde ich, ganz gut dargestellt, dass diese Radikalisierung in den Dschihadismus jeden treffen kann und nicht nur Araber.
Die Serie konzentriert sich auf die Frauenfiguren. Auch das ist eine eindrucksvolle Idee. Denkt man beim Islamischen Staat doch zunächst unwillkürlich an bärtige Männer. Aber die wollen sich eben auch mit Frauen umgeben. Eine von ihnen ist die 15-jährige Sulle. Sie wächst in Schweden auf, in einer arabischstämmigen Familie. Ihre Eltern sprechen zu Hause Schwedisch. Religion spielt in ihrem Leben keine besonders große Rolle. Das führt zu Konflikten, als Sulle auf einmal einen Hijab trägt.
Zieh das sofort aus.
Wieso denn?
Ich will nicht, dass du sowas trägst.
Aber ich will das.
Der Hijab als jugendliche Provokation in einer muslimischen Familie. Die Netflix-Produktion beweist auch hier einen differenzierten Blick auf islamische Lebensrealitäten. Musliminnen und Muslime kommen in ganz unterschiedlichen Rollen vor und mit sehr verschiedenen Auffassungen ihrer Religion. Das sieht der Islamwissenschaftler Hasim Fuad ähnlich. Er schränkt allerdings ein:
Das Einzige, was die Serie nicht thematisiert, ist die Rolle des Westens bei der Entstehung des IS. Will heißen, Personen, die über diese geschichtlichen Hintergründe nicht informiert sind, könnten vielleicht trotz der versuchten Differenzierung trotzdem zu dem Schluss kommen, dass der Islam gewalttätig ist oder Gewaltvorschub leistet. Und es geht ein bisschen unter, dass in der internationalen Militärallianz ja auch muslimische Staaten und Bodentruppen gegen den IS gekämpft haben. Das hätte vielleicht irgendwie noch Erwähnung finden müssen.
Die Serienmacher haben sich in den 8 Folgen stattdessen dafür entschieden, zu zeigen, dass junge radikalisierte Muslime oft wenig Ahnung haben von Religion.
Do you have knowledge of Islam? Did you read the Quran?
No.
How did you learn about Islam?
My friends, my sister and you too.
Sie hat den Koran nicht gelesen, muss die 13-jährige Lisha zugeben, und kennt den Islam auch sonst nur aus den Erzählungen ihrer Freundinnen und von YouTube. Hasim Fuad findet an Szenen wie dieser gelungen,
dass viele offenkundig sehr, sehr oberflächliche bis gar keine Ahnung von der islamischen Religion hatten. Da wurden Konzepte durcheinander geworfen. Da war nur einfachstes Basiswissen, wenn überhaupt, vorhanden. Das hat auch nochmal sehr, sehr richtig dargestellt, dass diese Radikalisierungsverläufe nicht allein durch die Religion zu erklären sind und nicht der Islam als solcher ja verantwortlich gemacht werden kann für die sozialen Prozesse, die hier am Werk waren.
Die Handlung von Kalifat ist fiktiv, aber sie verdichtet vieles, was die Wissenschaft inzwischen über den islamischen Staat und seine Methoden weiß. Die Serie arbeitet auch das Grauen auf. Und sie ist außerdem spannend, packend und tragisch. Ihre Stärke liegt aber vor allem darin, dass sie ein brisantes Thema einem breiten Publikum zugänglich macht und das außergewöhnlich differenziert.
Auf jeden Fall sehenswert also, so das Urteil von Christian Röther über die schwedische Serie Kalifat. Sie ist mit 8 Folgen beim Streamingdienst Netflix abrufbar. Wissen Sie, wo sich das Grab von Eva befindet, also der Urmutter der Menschheit nach Bibel und Koran? In Saudi-Arabien sind sich viele Menschen da ziemlich sicher. In der Hafenstadt Jeddah soll es begraben sein. Überhaupt hat diese Stadt, die als Tor zu Mekka gilt, einiges zu bieten. Der streng konservative Wahhabismus hat sich zwar auch dort verbreitet, aber Jeddah ist anders, wie ein geläufiger Spruch in Saudi-Arabien heißt. Was das in religiösen Dingen bedeutet, das kann uns Ulrike Freitag erklären. Sie ist Professorin für Islamwissenschaften an der Freien Universität und Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Und sie hat vor kurzem eine Geschichte Jeddahs veröffentlicht. Frau Freitag, fangen wir erstmal bei dieser ersten Frau an. Wieso soll das Grab Evas ausgerechnet in Jeddah sein? Und besuchen das heute noch Menschen? Ist das noch ein heiliger Ort oder ist das eine touristische Attraktion?
Es gibt verschiedene Gräber, sowohl Evas als auch Adams, aber eben eins davon soll in Jeddah sein. Das soll sich auf der arabischen Halbinsel abgespielt haben, die Gründungsgeschichte der Menschheit. Und ja, es ist noch eine sehr große Attraktion. Es wurde 1926 zerstört von den Wahhabiten. Aber dennoch sind Leute immer wieder und bis heute eben zu diesem Friedhof gepilgert, auch wenn heute dran steht, dass man ihn eigentlich nicht mehr besuchen sollte. Und das Grab an sich auch nur noch in legendären Ruinen übrig ist. Das heißt, es steht da noch so eine halbe Kuppel, von der behauptet wird, dass sie zu dem ehemaligen Grabgebäude, von dem es viele Fotos gibt, gehört habe.
Das klingt ja schon so ein bisschen widerständig. Also die Wahhabiten haben das zerstört, verbieten den Zugang und trotzdem gehen die Leute dahin. Ist das so ein bisschen der Spirit von Jeddah, kann man das sagen, dass man sich da Frömmigkeitspraktiken bewahrt hat, die eigentlich im Wahhabismus nicht mehr vorgesehen sind, zum Beispiel eben dieser Besuch von heiligen Gräbern?
Naja, man muss dazu sagen, diejenigen, die das Grab besuchen, sind überwiegend heutzutage eigentlich Pilger, die auf dem Weg nach Mekka sind. Aber man kann durchaus sagen, dass es in Jeddah ebenso wie in Mekka und Medina eine tief verwurzelte Tradition der Religiosität gibt, die eben auch häufig sufische, also mystische Praktiken umschließt beispielsweise. Also Dinge, die in der wahhabitischen Interpretation des Islam ungern gesehen werden, beziehungsweise verfolgt werden.
Dazu gehört auch Musik?
Dazu gehört auch eine bestimmte Art religiöser Musik. Es gab aber in Jeddah auch lange Zeit Radios, es gab Hausmusik. Und auch diese Dinge sind mal mehr, mal weniger offen weiterhin praktiziert worden. Inzwischen passt das auch sehr gut in die offizielle Linie des Königsreichs, was sich ja anfängt, von dieser wahhabitischen Interpretation des Islam zu distanzieren.
Ist das sogar so, dass mittlerweile mit dieser Öffnung die anderen Städte jetzt Jeddah an Liberalität überholen, sozusagen? Also bisher hieß es ja auch immer, in Jeddah könnten sich die Frauen weniger streng kleiden und so weiter. Mittlerweile ist das theoretisch zumindest im ganzen Königreich möglich. Verliert da Jeddah ein bisschen seinen Sonderstatus?
Das kann man so sagen. Das hat auch damit zu tun, dass inzwischen natürlich die Hauptstadt Riad das absolute Zentrum des Landes ist, inzwischen auch wirtschaftlich, glaube ich, Jeddah überholt hat. Und dort natürlich auch die Innovationen, also beispielsweise Konzerte und Ähnliches, inzwischen jedenfalls noch sehr viel stärker stattfinden und damit eben auch dort an noch mehr Freiräume geboten werden. Auch wenn selbst diese Trends in Jeddah erstmal ausprobiert wurden.
Jeddah ist weiterhin das Tor zu Mekka, natürlich nicht mehr ganz so wichtig, weil die Pilger nicht mehr unbedingt alle über den Hafen einreisen. Es gibt einen Flughafen, wo dann viele auch direkt nach Mekka und Medina weiterreisen. Trotzdem hat das diese Stadt enorm geprägt, dass da so viele Menschen von Marokko bis Indien und sonst woher kamen, um eben diese Pilgerfahrt zu beginnen. Was ist davon bis heute spürbar, von diesem ja sozusagen monoreligiösen, trotzdem Multikulturalismus?
Davon ist sehr viel spürbar. Das fängt an mit den Personennamen, die schon häufig zeigen, dass Menschen aus anderen Gegenden kommen, also aus Bukhara oder aus Taschkent oder aus verschiedenen Orten in Indonesien. Man sieht es in der Küche, man sieht es in der Kleidung. Sehr häufig sieht man beispielsweise immer noch die jemenitische Kleidung, die Futa, die von Männern getragen wird. Insofern, das durchdringt die Stadt eigentlich. Es gehört sozusagen zu ihrer DNA.
Und weiß man etwas über Konflikte zwischen Pilgern und Einheimischen? Also es kann doch eigentlich nicht immer ganz reibungslos verlaufen sein. Zum Teil war das ja eine Vervierfachung der Bevölkerung während der Pilgerzeit.
Naja, also die Pilger waren für die Jeddawis, die ausgesprochene Business People sind, eigentlich die Haupteinnahmequelle im Jahr. Und das hat schon dadurch zu Konflikten geführt, dass sie zwar einerseits als Gäste Gottes willkommen geheißen haben, andererseits aber natürlich nach Strich und Faden versucht haben, in den 2-3 Monaten die Pilger durch die Stadt, also erst in die Stadt kamen und dann wieder auch meistens über die Stadt ausgereist sind, da so viel aus ihnen herauszupressen wie irgend möglich für Miete, für Essen, für alle möglichen Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs, für den Transport nach Mekka. Das war natürlich einerseits konfliktuell, andererseits mussten natürlich auch bestimmte Formen der Gastfreundschaft gewahrt bleiben. Also es war da immer ein gewisses Spannungsverhältnis vorhanden. Dann gibt es natürlich noch andere Konflikte, die passierten eher auf dem Weg, wo Pilgerkarawanen häufig dann auch überfallen worden sind von Beduinen. Entweder als Ausdruck lokaler Konflikte, wo die Pilger gewissermaßen als Geiseln genommen wurden, teilweise aber auch einfach, um die Pilger seitens der Beduinen auszunehmen.
Und das ganze Jahr war in Jeddah dann sozusagen strukturiert nach vor der großen Pilgerzeit, nach der großen Pilgerzeit. Da hat man dann Sachen machen können, die eher das eigene Leben betrafen. Und ansonsten war man beschäftigt damit, diese Leute zu versorgen, zum Teil auch zu beherbergen. Es gab ja wenig Hotels, sondern das war eher private Unterkünfte.
Genau, also es war ein großes Geschäft, diese Vermietung. Leute sind dann in die oberen Etagen ihrer Häuser ausgewichen oder in die Vororte oder gar in andere Städte, wo sie vielleicht auch Häuser hatten. Diese Vermietung war ausgesprochen wichtig. Und den Rest des Jahres in der Tat, da fand dann eine Reise beispielsweise nach Medina statt. die auch dem Besuch des Prophetengrabes galt, also auch eine religiöse Bedeutung hatte, die aber gleichzeitig auch eine Art Vergnügung in gewisser Weise war, etwas, was überwiegend Männer machten. Es gab Ausflüge vor die Stadt, es gab den normalen Handel natürlich und Vorbereitungen häufig auch schon wieder für die nächste Pilgerfahrt.
Und am Ende der Pilgerfahrt gab es etwas, was sehr interessant klingt, ein eigener Karneval der Frauen. Warum?
Naja, da unterscheiden sich die Interpretationen. Heute wird häufig gesagt, die Frauen hätten sich in Männerkleidung auf die Straßen begeben, um die Stadt zu verteidigen vor den Beduinen. Das scheint mir eine nachträgliche Interpretation zu sein. Es scheint, dass es sich um eine Art Karneval gehandelt hat, in einer Zeit, in der die Männer eben überwiegend mit den Pilgern nach Mekka gezogen sind, um sie dort zu versorgen. Und in dieser Zeit haben die Frauen auf den Straßen sich eben in Männerkleidung vergnügt. Sie haben Tänze abgehalten, sie haben Musik gespielt. Man muss es sich wirklich wie einen Karneval vorstellen. Und Männer, die sich in der Zeit in der Stadt aufgehalten haben, wurden so ähnlich wie im Frauenkarneval in Köln dann auch beschimpft oder eben auch mal angegriffen.
Eine echte Weiberfasnacht. Und gibt es davon heute noch irgendwelche Überreste oder zumindest Erinnerungen bei den älteren Leuten?
Es gibt Erinnerungen daran und es gibt in den letzten Jahren auch Bestrebungen, dieses Erbe lebendig zu halten, indem man beispielsweise in privaten Compounds Veranstaltungen macht, wo sich Frauen verkleiden, aber dann eben auf einer Bühne in einer Art ja, Retro-Festival, wo dann bestimmte der Verse noch rezitiert werden. Also es gibt insgesamt ein großes Bemühen, das historische und kulturelle Erbe am Leben zu erhalten und überhaupt die Erinnerung daran, die lange Zeit verdrängt worden ist, im Modernisierungsprozess wieder zu erwecken.
Wenn man Jeddah als Tor zu Mekka bezeichnet, dann ist da im Arabischen, ich glaube vom Persischen kommt ein Begriff, Dehlis, das heißt mehr als Tor. Was heißt das denn genau?
Das ist ein architektonischer Begriff für die großen Stadthäuser. Das ist der ja Eingangsbereich, der in eine große Eingangshalle im Erdgeschoss des Hauses führt. Rechts und links davon lagen häufig Empfangsräume und entsprechend kann man Dehlis eigentlich auch als ja, Empfangshalle vielleicht übersetzen. In diesen Räumen waren häufig Empfangsräume, waren Büros der Händler, wurden Gäste empfangen. Durch den Dehlis haben sich aber auch Dienstboten, haben sich überhaupt Fremde in das Haus hineinbewegt. Das heißt, aus moralischer Sicht war das auch so ein etwas zwielichtiger Raum.
Und ist das aus Sicht der Bewohner Mekkas immer noch so, dass Jeddah so ein bisschen zwielichtig ist und dass da Leute unterwegs sind, die zumindest nach Mekka nicht kommen sollten?
Natürlich. Bis heute ist ja Mekka, genau wie Medina, für Nicht-Muslime verboten. Das gilt für Jeddah nicht. Und bis heute gilt Jeddah als Hafenstadt immer noch als die Stadt, die moralisch weniger hochstehend ist. Ein gutes Beispiel ist, dass sich Handelsfamilien, die ursprünglich nach Mekka gekommen waren, sich dann im Hijaz in der Region niedergelassen haben, nach Jeddah gegangen sind. Einerseits natürlich, weil Jeddah der Hafen war. Begründet wird das aber häufig moralisch, dass man sagt, man hätte in Mekka nicht die Art von Geschäften machen können, aus religiösen Gründen. Man hätte Leute nicht übers Ohr hauen dürfen, man hätte vielleicht dann doch keine Zinsen verlangen dürfen und ähnliches. Praktiken, die in Jeddah durchaus gang und gäbe waren.
Jeddah hat in seiner Geschichte mehrere Seuchen erlebt und auch immer wieder neue Quarantäneeinrichtungen geschaffen für die Pilger. Was bedeutet das in Zeiten der Corona-Pandemie? Ist diese Stadt vielleicht besser vorbereitet als andere?
Naja, heute ist Jeddah eine Mehrmillionenstadt, sehr modern. Es sind zwar noch einige der alten Familien in der Stadt, es sind aber natürlich unglaublich viele Zuwanderer aus anderen Teilen des Königreichs, ebenso wie aus der ganzen Welt. Insofern ist die Stadt nicht mehr oder nicht weniger vorbereitet. Aber in der Tat, es gibt ein historisches Gedächtnis an diese Seuchenzeit. Bis heute sagt man, wenn jemand nach der Pilgerfahrt krank wurde, ach, das ist die Grippe der Hajj. Man hat also auch noch das Gedächtnis, dass mit Besuchern, mit Fremden Krankheiten eingeschleppt werden. Aber in praktischer Hinsicht ist Jeddah nicht anders vorbereitet als die anderen Städte.
Vielen Dank, Ulrike Freitag, Professorin für Islamwissenschaft und Leiterin des Zentrums Moderner Orient in Berlin. Ihr Buch History of Jeddah ist erschienen bei Cambridge University Press. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.